Geschätzte Damen und Herren, willkommen hier im Full House Kepler Salon zum heutigen Thema bzw. zur heutigen Frage: Ist die Würde des Menschen antastbar? Und diese Frage entwickelt sich oder dreht sich um das Theaterstück Terror, welches momentan sehr erfolgreich im Schwurgerichtssaal der Stadt Linz gespielt wird, inszeniert und gespielt von der Theatergruppe Theater at Work. Und ich freue mich sehr, meine beiden hochkarätigen Gäste hier begrüßen zu dürfen, möchte aber vorher noch die allgemeinen Worte den Kepler Salon betreffend vorlagern. Der Kepler Salon ist eine Institution, die bei freiem Eintritt zugänglich ist. Das heißt, wir sind angewiesen auf Subventionsgebung von Stadt und Land. Und wir leben auch vom Verein der Förderer des Kepler Salons. Und wir laden Sie natürlich auch immer sehr, sehr gerne ein, Mitglied des Vereins zu werden. Jeweils zu Ende der Quartalsprogramme finden Sie entsprechende Formulare. Die Bewirtung der Bar übernimmt immer der Wirt am Graben. Auch dazu seien Sie im Anschluss des Salons eingeladen, noch ein bisschen zu verweilen und ein bisschen nachzudiskutieren und nachzusinnen. Ich bitte Sie auch, wenn Sie uns Ihre werte Wortspende geben, dass Sie das Mikrofon benutzen, das herumgereicht wird. Der Kepler Salon wird immer aufgezeichnet, das heißt, er ist auch im Archiv dann online immer zugänglich. Und Ihre geschätzte Wortspende können wir nur archivieren, wenn Sie auch das Mikrofon benutzen. Mein Name ist Karin Wagner und ich freue mich nun endlich, zu meinen Gästen zu gehen. Ich stelle als Ersten Herrn Universitätsprofessor Dr. Michael Fuchs vor. Michael Fuchs ist in Duisburg geboren, studierte Philosophie, katholische Theologie, Germanistik und Erziehungswissenschaften in Bonn, Toulouse und Köln. Ab 1988 begann seine Tätigkeit für die Universität Bonn. Ab 1994 war er dort geschäftsführender wissenschaftlicher Assistent am Institut für Wissenschaft und Ethik besagter Universität. Später wurde er Geschäftsführer des Instituts für Wissenschaft und Ethik. Unter anderem auch Mitarbeit im Board of Directors der European Association of Centers of Medical Ethics oder auch lange Zeit lang Projektleiter verschiedener Studien zum Bereich der Bioethik, unter anderem auch für die EU-Kommission. Er war auch als Experte für den Deutschen Bundestag geladen zum Thema moralischer Dissens in der Bioethik. 2013 erfolgte die Habilitation für das Fach Philosophie an der Philosophischen Fakultät der Universität in Bonn. Seit Oktober 2015 freuen wir uns, dass er hier Universitätsprofessor für praktische Philosophie, Ethik an der Katholischen Privatuniversität hier in Linz ist. Ich möchte noch Publikationen nennen. Die Publikationsliste ist immens umfangreich. Und aus der Rubrik der Monographien greife ich 2013 etwa heraus: Gentherapie, medizinisch-naturwissenschaftliche, rechtliche und ethische Aspekte. Oder 2014, jeweils in Co-Autorenschaft, Sterbehilfe und selbstbestimmtes Sterben zur Diskussion in Mittel- und Westeuropa, den USA, Kanada und Australien. Oder 2015, Prinzipien der Individuation über das relationale Einzelsein der Lebewesen. Herzlich willkommen, Michael Fuchs. Und zu meiner Linken eine Person mit nicht minder bemessener Publikationsliste und mit nicht minder bemessenem Lebenslauf. Herr Dr. Alois Birkelbauer, Universitätsprofessor hier in Linz, geboren in Hofkirchen im Traunkreis, Studium der Rechtswissenschaften in Wien und Linz, Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften an der Universität in Linz hier. Auch Studium der Theologie an der Katholisch-Theologischen Privatuniversität in Linz hier. 1994 begann die Tätigkeit als Universitätsassistent am Institut für Strafrechtswissenschaften der Universität Linz, eben dort Assistenzprofessor am Institut für Strafrechtswissenschaften von 2004 bis 2009. Es folgte dann die Habilitation für das Fach Strafrecht und Kriminologie. Alois Birtelbauer war auch Gastlehrender an der Universität Wien. Und seit 2009 ist er nun Universitätsprofessor am Institut für Strafrechtswissenschaften der Universität hier in Linz. Interessant seine juristischen Mitarbeiten in diversen außeruniversitären Gremien. Etwa Mitglied der Strafvollzugskommission für Oberösterreich, Mitglied des Menschenrechtsbeirates beim Bundesministerium für Inneres in Wien, Mitglied der Opferschutzkommission des Landes Oberösterreich, Mitglied der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt und Mitglied im Kuratorium von Neustart. Auch hier möchte ich auf die Monographien ein bisschen verweisen. 2015, auch in Co-Autorenschaft, die Strafrechtsreform 2015, erschienen 2016. Oder etwa auch 2012, braucht unser Strafprozess ein neues Rechtsmittelsystem. Auch hier, wie gesagt, die Reihe der Publikationen immens. Und ich freue mich, dich hier herzlich willkommen zu heißen. Und last but not least begrüße ich sehr, sehr herzlich hier Alfred Rauch in unserer Mitte. Die Diskussion kann nicht stattfinden, wenn wir nicht das Theaterstück hätten. Alfred Rauch ist Leiter und auch einer der Schauspieler von mir genannter Gruppe Theater at Work. Gemeinsam mit Heidelinde Leitgöb hat er das Stück auf die Beine gestellt. Und wir kennen Alfred Rauch natürlich auch über das internationale Theaterfestival Shakespeare. Wir kennen ihn über das Kulturfestival Sichtwechsel. Wir kennen ihn über das Schultheaterfestival Zündstoff. Wir kennen ihn auch über die Sommertheatertage an der Grenzlandbühne in Leopoldschlag. Herzlich willkommen, Alfred. Und nun ist es an der Zeit für mich, Ruhe zu geben und das Wort an dich weiterzureichen.
Ja, herzlichen Dank für diese freundliche Begrüßung. Meine Aufgabe ist es jetzt, kurz auf den Inhalt des Stückes einzugehen und ein bisschen auch die rechtlichen Aspekte mal in den Raum zu werfen, die letztlich bei diesem Stück diskutiert werden. Es sind drei Sätze zu erwähnen. Die Handlung ist eigentlich denkbar einfach. Ein Kampfpilot der deutschen Luftwaffe schießt ein Passagierflugzeug ab, das gekapert wurde und die Allianz Arena in München ansteuert, in der gerade ein Fußballspiel stattfindet mit 70.000 Zuschauern. Es ist kein Bayern-Spiel, um gleich einmal Emotionen herauszunehmen. Ja? Er handelt gegen den Befehl seiner Vorgesetzten. Das Flugzeug wird abgeschossen, mehr als 150 Menschen sterben. Und dieser Kampfpilot steht vor Gericht und verteidigt sich damit, dass er den Tod dieser mehr als 150 Menschen in Kauf genommen hat, um eine viel größere Anzahl von Menschenleben zu retten. Und genau diese Frage wird im Theaterstück unter juristischen und auch ethischen Gesichtspunkten argumentiert. Und als Zuschauer merkt man, jede Position hat ein Für und Wider. Es gibt keine eindeutige Lösung und die Herausforderungen des Stückes, das Volk, die Geschworenen entscheiden, mit schuldig oder nicht schuldig. In Linz gab es bis jetzt drei Vorstellungen, ich habe im Internet recherchiert, alle haben mit Freispruch geendet, das Gesamtergebnis 166 zu 218. Man kann im Internet auch nachlesen, wie es überhaupt ausgegangen ist im deutschen Sprachraum, ich glaube Holland und so weiter. Und man liest insgesamt, also weltweit, 59,2% für einen Freispruch. Das sind Zahlen, Prozentwerte, die kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Alles andere als arschknapp, ja. 59,2%, ja. Trotzdem, wenn man jetzt die rechtlichen Aspekte sich anschaut, Das Stück wird in Österreich gespielt nach deutscher Rechtslage. Es macht auch keinen Sinn, das Stück auf Österreich zu übertragen. Unsere Luftwaffe wird nicht in die Situation kommen, davon gehe ich aus, hier einen Befehl zum Abschuss zu kriegen. Trotzdem ein paar Grundbegriffe, die in dem Sinn wichtig sind, um das Stück auch von der Entscheidung her zu verstehen. Man muss einmal wissen, dass wir in Österreich und in Deutschland unterschiedliche Mordbegriffe haben. In Österreich haben wir einen sehr weiten Mordbegriff. Mord ist jede vorsätzliche Tötung, egal aus welchem Motiv. Also ein sehr, sehr weiter Mordbegriff. In Deutschland ist es ein bisschen differenzierter. Mörder ist nur, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen anderen Menschen tötet. Das ist mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht, sonst ist es der Totschlag, wer ohne Mörder zu sein tötet. Insofern überrascht es ein bisschen bei dem Stück, dass der Pilot wegen Mordes angeklagt wird, weil man eigentlich diese niedrigeren Beweggründe nicht sieht. Und ich hätte mir erwartet, das ist eher Totschlag. In Österreich wäre es klar, da wäre es jedenfalls Mord, weil wir hier nicht differenzieren. Das zweite ist dieser rechtfertigende Notstand, um den es geht. Also um die Frage, dürfen wenige Menschen geopfert werden, um eine größere Zahl von Menschen zu retten? Und dieser übergesetzliche Notstand, das gibt es in Österreich genauso wie in Deutschland. Übergesetzlich heißt, es ist einfach nicht geregelt, sondern wir argumentieren es aus der Ethik heraus. Es ist ein ungeschriebener Rechtfertigungsgrund. Und hier ist es aber so, dass eine Wertung beim Rechtsgutleben ausgeschlossen ist. Also es gibt nicht eine bestimmte Anzahl von Menschenleben, die mit anderen aufgewogen werden kann. Leben und Leben darf nicht verglichen werden. Also da sind sich Österreich und Deutschland einig. Es gibt keinen rechtfertigenden Notstand, der es erlauben würde, wenige Menschen zu töten, um andere zu retten. Da ist die Rechtslage völlig gleich. Wir haben noch ein zweites Korrektiv. Das nennt sich entschuldigender Notstand. Und da, also wenn man sich von der Philosophie noch anschaut, wenn etwas rechtswidrig ist, dann heißt das, die Tat ist und bleibt Unrecht. Der entschuldigende Notstand stellt sich jetzt die Frage, ob ich jemandem dieses Unrecht, das er getan hat, vorwerfen darf. Das ist der Ansatzpunkt des entschuldigenden Notstands. Das heißt, es gibt Fälle, wo jemand zwar Unrecht begangen hat, aber keine Schuld auf sich geladen hat. Und dieser entschuldigende Notstand ist in Österreich zulässig, wenn ein bedeutender Nachteil jemandem selbst oder einem anderen droht und dieser bedeutende Nachteil durch die Tat abgewendet wird. Und das Korrektiv ist, dass das gerettete Rechtsgut nicht unverhältnismäßig, also das geopferte Rechtsgut nicht unverhältnismäßig schwerer wiegen darf als das gerettete Rechtsgut. So muss man den Vergleichsmaßstab ziehen. Das heißt, ich darf auch Leben opfern, um Leben zu retten. Ganz gleich darf jemand anderen töten, um mich selbst zu retten. Und natürlich darf ich in dem Zusammenhang auch wenige Menschen opfern, um eine größere Anzahl von Menschen zu retten. Das ist bei uns in Österreich geregelt. Entscheidend ist die Motivation. Warum geschieht das? Und das ist der Vergleichsmaßstab, der mit den rechtlich geschützten Werten verbundene Mensch. Wichtig, der verbundene Mensch, der hat menschliche Züge, menschliche Gefühle und insofern erlaubt es die Rechtsordnung, Motive berücksichtigen. Mitleid zum Beispiel. Ja? Oder auch ethische Motive, also verschiedene Motive, wo auch die Rechtsgemeinschaft sagt, wir können damit leben, ihn nicht für diese Tat zu verurteilen. Und da merken Sie schon, insofern ist das Verfahren hier gut, dass eigentlich das Volk entscheidet und auf diese Weise auch dieses Rechtsgefühl der Bevölkerung letztlich den Maßstab bildet. Im Vergleich dazu ist das deutsche Recht viel weniger großzügig. Die erlaubt das im Prinzip nur, um eine Gefahr von einem Angehörigen oder einer nahestehenden Person abzuwenden. Und das ist auch hier das Spannungsfeld im Stück. Er kennt die Leute nicht, die im Flugzeug sind, und er kennt die Leute nicht, die im Stadion sind. Das heißt, er handelt gegenüber völlig ihm unbekannten Menschen. In Österreich wäre das relativ leicht, aus meiner Sicht juristisch argumentierbar, in diesem Fall freizusprechen. Ein Satz noch zum Verfahren. Wir haben in Österreich im Unterschied zu Deutschland ein echtes Geschworenenverfahren. Da sind wir eine der wenigen Länder noch in Europa. Das heißt, in Österreich haben wir diese klassische Jury. Acht Laien entscheiden alleine über die Schuld oder Unschuld des Täters mit Fragen Ja oder Nein. Da mischt sich kein Richter ein. Und als Konsequenz dieses Urteils ist das auch nie begründet, dieses Urteil, weil nämlich die Laien als juristische Laien nicht juristisch begründen können. Es endet mit Schuldspruch oder Freispruch. Also wenn Sie das Stück gesehen haben, egal wie es ausgeht, bei Schuldspruch oder Freispruch gibt es halt zwei verschiedene Begründungen für das Urteil. Das wäre in Österreich so nicht denkbar, sondern entweder Schuldspruch oder Freispruch ohne Gründe. Das ist in dem Sinne der Unterschied. Was es in Deutschland aber nicht gibt, ist, dass die Laien dort alleine entscheiden. Die entscheiden gemeinsam mit Berufsrichtern, während wir hier ganz alleine entscheiden. Insofern ist das Verfahren hier ganz typisch österreichisch, dass man eine Stimme Ja oder Nein abgibt. Und auch für selber beim Stück ja dabei, man merkt ja, dass gewisse Leute einem über die Schulter schauen, ob es der blaue Zettel ist oder der grüne. Blau und grün waren die eigentlich.
Jetzt ich habe die Zettel erst,
ja?
Hier.
Ja, also es war nicht der Bundespräsident, aber man sieht so. War das geplant? War wirklich geplant? Okay. Ist mir jetzt eingefallen. Also man merkte, schaut genau, wirft der Herr Professor einen blauen Zettel rein oder einen grünen. Also ich merkte das und mir über die Schulter schaute. Auch wenn man im Geschworenen, bei den Geschworenen abstimmt, muss man zu seiner Meinung innerhalb der Geschworenen stehen. Also insofern verlangt das auch ein gewisses Bekenntnis, plädiere ich für Schuldspruch oder für Freispruch. Also dass man nicht anonym abstimmt, sondern letztlich dazu steht. So, und ein letztes noch, warum es mich eigentlich nicht überrascht, dass in Österreich bis jetzt alle Urteile mit Freispruch geendet haben. Wir sind gegenüber dem deutschen Recht ein bisschen pragmatisch, würde ich mal sagen, oder nicht so prinzipientreu. Und das hängt vor allem hiermit auch mit dem Titel der Veranstaltung zusammen, mit der Würde des Menschen. In Deutschland steht im Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. In Österreich gibt es so eine Bestimmung nicht. Wir haben auch keinen Grundrechtskatalog in dem Sinn, sondern die stehen an verschiedenen Stellen. Und unser Grundrechtskatalog, der die größte Bedeutung hat, ist eigentlich die Europäische Menschenrechtskonvention, die bei uns Teil der Verfassung geworden ist. Und es ist ganz interessant, dass hier natürlich die Würde des Menschen in gewisser Weise hereinspielt. Wir haben dort im Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention das Recht auf Leben geregelt und im Artikel 3 das Verbot der Folter. Und was für mich da ganz interessant ist, vom Verbot der Folter gibt es keine Ausnahme. Die ist und bleibt verboten. Auch nicht Fälle, die man in Deutschland diskutiert hat, darf ich jemanden foltern, damit er das Versteck des Entführungsopfers verrät. Da wird in Österreich nicht diskutiert. Das ist unantastbar wegen der Würde des Menschen, weil ich dem Menschen seine Würde raube, wenn ich ihn foltere. Ja, das ist, der Staat macht das nicht. Und ganz interessant, beim Recht auf Leben gibt es zulässige Ausnahmen, wo schon in der MAK drinnen steht, dass die Tötung beispielsweise zulässig ist, um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen. Sonst dürfte auch der Staat letztlich nicht einen Entführer töten, um das Entführungsopfer zu befreien. Da gibt es Ausnahmen, wo man davon ausgeht, der Tod allein nimmt noch nicht unbedingt dem Menschen völlig seine Würde. Die Folter schon, ja, der kann sich nicht mehr kontrollieren. Also das ist ganz interessant, dass dieser Wertungsmaßstab in Deutschland eine viel andere Rolle spielt. Und darum sieht man bei uns auch die Würde des Menschen nicht so absolut wie in Deutschland. Sie steht nicht in der Verfassung, sogar ganz im Gegenteil. Man wehrt sich zum Teil auch gegen diesen Begriff der Würde, weil jeder darunter etwas anderes versteht. Wir hatten das vor nicht allzu langer Zeit in der Diskussion. Es gab die parlamentarische Enquete-Kommission zum Titel Würde am Ende des Lebens. Da ging es um die Frage, welche Möglichkeiten von, unter Anführungszeichen, Sterbehilfe soll es gehen, menschenwürdiges Sterben. Und letztlich hat man gemerkt, da kommen wir nie auf einen Nenner, weil der eine versteht unter der Würde, dass er unbedingt Möglichkeiten haben will von Sterbehilfe und dem anderen, der sieht schon die Würde verletzt, wenn nur die Möglichkeit eingeräumt ist, in bestimmten Ausnahmefällen jemanden beim Suizid zu unterstützen. Da kommt man, alle argumentieren mit der Würde des Menschen, wir kommen auf keinen grünen Zweig. Und darum ist diese Prinzipiendiskussion, wie es in Deutschland gang und gäbe ist, wann ist die Würde des Menschen verletzt, nicht so stark geführt bei uns wie in Deutschland. Und das muss man auch vor dem Hintergrund dieses Stückes verstehen, dass wir vielleicht in Österreich pragmatischer entscheiden würden, auch von der Justiz her, als hier die Diskussionen in Deutschland geführt werden. Wir Österreicher sind ja dafür bekannt, relativ pragmatisch zu sein. Gut,
danke schön. Vielen herzlichen Dank.
Ja, auch ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die freundlichen Worte der Einführung, die ausführliche Darstellung zur Person und zum Hintergrund. Aber vor allem möchte ich mich bedanken für die Einladung, hierher zu kommen. Ich bin gerne in Linz und ich freue mich besonders, hier zu sein heute Abend und zu diesem schwierigen Thema zu sprechen. Und es ist schon gesagt worden, Deutsche sind nicht so pragmatisch und halten die Würde hoch. Ich will das im gewissen Sinne versuchen, aber so ganz stimmt es vielleicht auch nicht in der Gegenüberstellung. Mein erster Punkt ist aber, dass ich beeindruckt war von dem Stück, der Aufführung und auch, ich war bei der Premiere dabei, von den Zuschauern, und zwar wegen dieser Ernsthaftigkeit, mit der schwierige normative Fragen
ins Mikrofon hineinsprechen. Oder sollte man es lauter drehen?
Ich kann es näher halten, ja. Dass ich beeindruckt war von der Ernsthaftigkeit, mit der die Schauspieler diese schwierige Frage aufgeführt haben, mit der der Autor diesen schwierigen Fragen angegangen ist, von der Ernsthaftigkeit, mit der die Zuschauer damit umgegangen sind. Ganz komplizierte Fragen, ein Theaterstück, was vollgepfropft ist mit Theorie, juristischer Theorie und im gewissen Sinne auch philosophischer Theorie, und man kann sich gar nicht vorstellen, dass das interessant sein kann, aber es ist interessant, es ist sogar lebendig, man ist hin und her gerissen, und das gilt auch für den Zuschauer, wenn er Moralphilosoph ist, und eben auch für mich jedenfalls. Ich möchte nur wenig sagen, aber ich möchte drei Begriffspaare herausgreifen, die in dem Stück eine Rolle gespielt haben, vor allem im Plädoyer der Staatsanwältin eine Rolle gespielt haben und in denen, wie mir so schien, ein bisschen auch von Schirachs persönliche Position hervorleuchtete. Auch wenn es so scheint, dass sich die Mehrheit der Menschen für einen Freispruch entscheidet, tendiert von Schirach, der Autor des Stückes, doch dahin, die Position der Staatsanwältin stark zu machen und sozusagen das Rechtssystem gegen das Gewissen der Einzelnen, die sich möglicherweise anders entscheiden würden, aufzurichten und hochhalten zu wollen. Und zu sagen, wir dürfen nicht vorschnell sagen, wir sind in einer Kriegssituation, wir können verrechten, sondern wir müssen unser Rechtssystem wahren und nicht zu früh aufgeben, sozusagen. Die drei Begriffspaare, die ich angehen möchte, sind Würde und Leben. Das erste, das zweite Gewissen und Verfassung und das dritte Moral und Recht. In dem einen Fall bin ich der Meinung, dass die Begriffe zu eng miteinander verwoben werden. Und das sind die Begriffe Würde und Leben. In den anderen Fällen bin ich der Auffassung, dass die Begriffe zu weit voneinander entfernt weggerückt werden, also Gewissen und Verfassung einerseits und besonders Moral und Recht, die insbesondere im Plädoyer der Staatsanwältin kontrastiert werden. Und ich glaube, das geschieht zu Unrecht. Ich mache das aber nicht in der Reihenfolge, sondern ich beginne mit Gewissen und Verfassung, also mit Gewissen. Mir ist das ein sehr wichtiger Begriff und es ist ein Begriff, der in der Ethik deshalb eine Rolle spielt, weil er zeigt, dass die Moral eine persönliche Dimension hat, dass sie eine Verankerung im Selbst eines jeden hat, dass sie mit dem Kern der Persönlichkeit zu tun hat, dass es nicht einfach eine normative Ordnung ist, mit der wir konfrontiert werden und mit zu der wir uns verhalten sollen, sondern dass es eine normative Ordnung ist, zu der wir, die wir selbst gewissermaßen errichten und zu der wir uns selbst verhalten müssen und die mit unserem Selbstverständnis zu tun hat. Gleichwohl ist das Gewissen nicht so etwas, wie es bei von Schirach scheint, eine Stimme, die in uns reinredet und die uns eindeutig sagen würde, was wir tun und was wir lassen sollen. Ich glaube, das Gewissen hat eine gewisse Mehrstimmigkeit. Und das kann man sehr schön sehen in einem Bild, was Immanuel Kant aufgeworfen hat in diesem Zusammenhang. Es ist ein innerer Gerichtshof, das Gewissen. Es ist also nicht eine Stimme, die uns sagt, tut A, B, C, sondern wir kommen sozusagen, wenn wir unser Gewissen herausgefordert fühlen, dann fühlen wir uns in einem inneren Widerstreit. Wir sind hin und her gerissen. Es gibt Positionen A, B und C und wir müssen die Gründe gegeneinander abwägen, wie in einem Gericht sozusagen. Es ist auch ein mehrstufiger Prozess. Es gibt sozusagen einmal eine Ausrichtung unserer Persönlichkeit daran, dass wir überhaupt moralisch sein wollen. Dann aber auch die Erfordernis, dass wir dieses Bedürfnis, moralisch zu handeln, dass wir das mit Hilfe unserer Vernunft dann auslegen in verschiedene Zusammenhänge. Und das ist nicht einfach sozusagen eine Gefühlsverortung. Das Gewissen ist kein inneres Gefühl, was uns sagt, was zu tun ist und zu dem wir uns nicht verhalten könnten kognitiv, sondern es ist eine kognitive Überlegung, die dazukommt. Also das Gewissen ist nicht einfach sozusagen in die Privatsphäre abzusenken und einfach in die Gefühlsebene sozusagen einzuordnen. Auf der anderen Seite steht die Verfassung, die im bei von Schirach sehr daherkommt. Und in der Tat ist es in dem deutschen Rechtsverständnis so, dass die Verfassung ein großes Gewicht hat. Erstens, dass das Verfassungsgericht ein großes Renommee hat, dass es so eine Art Hierarchie gibt. Zuerst ist die Verfassung, dann sind die Urteilssprüche des Verfassungsgerichts und danach kommen erst sozusagen die einfachen Gesetze, die nur das Parlament erlassen hat. Das mag so sein, aber dennoch ist die Verfassung nichts, was nicht einer Interpretation offen stünde. Und zum anderen ist auch nicht das, was das Verfassungsgericht sagen würde, einfach sozusagen die Verfassung selbst. Sondern man muss bei Urteilen des Verfassungsgerichts schon auch sehen, dass es andere Urteile des Verfassungsgerichts gegeben haben kann, die im Widerspruch oder im Widerstreit dazu stehen. Und ich glaube, gerade in diesem Fall Umgang mit Leben, aber auch Bedeutung der Würde, kann man das sehr wohl, wenn man sich da näher einliest. Also es ist nicht einfach, das steht nicht da und man kann Ja dazu sagen und dann ist es klar. Ja. Moral und Recht, die zweiten Begriffe. Das sind zwei normative Ordnungen, deren Verhältnis zueinander strittig ist. Und zwar strittig, wenn man so will, seit Anbeginn des Denkens. Man kann sich das ganz getrennt vorstellen und sagen, so wie das die Staatsanwältin macht, auf der einen Seite gibt es sozusagen die Moral, auf der anderen Seite gibt es das Recht. Und es gibt eigentlich keinen Bezug, kein Verhältnis zwischen den beiden. Wenn man das sagt, dann muss man sich fragen, naja, woher kommt denn das Recht? Das kann man so machen, dass man sagt, naja, es gibt eine Grundnorm, aus der wird abgeleitet, werden konkretere Normen abgeleitet und aus diesen konkreteren Normen werden dann nochmal konkretere Gesetze etc. abgeleitet. Dann fragt es sich aber, woher kommt denn die Grundnorm? Und meines Erachtens ist es besonders überzeugend, wenn man sich überlegt, dass diese Grundnormen dadurch ein Gewicht bekommen, nicht einfach nur sozusagen, weil sie für die Macht des Staates stehen, sondern sie binden uns tatsächlich, weil es moralische Normen sind. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht ein engeres Verhältnis zwischen Moral und Recht und es gibt auch Überlappungen. Die Gegenposition zu dieser Trennungsthese wäre, dass man sagt, das Recht ist nur das, was gerecht ist. Aber auch diese Gegenthese, die man Naturrecht oder so genannt hat, ist schwierig. Einerseits lässt sie der Politik eigentlich keinen Spielraum. Die Politik hätte dann gar keine Chance, sozusagen konkrete Zielsetzungen zu verfolgen. Der demokratische Wille hätte gar keinen Ort, wo er sozusagen sich verwirklichen könnte. Andererseits ist die Aufhebung des Rechtes immer dann, wenn es ungerecht ist, auch problematisch, insofern es dann keine Rechtssicherheit gibt. Das heißt, man muss, glaube ich, in einer philosophischen Überlegung zum Recht sich sowohl sozusagen die politische Zielsetzung wie das Prinzip der Gerechtigkeit, wie aber auch das Prinzip der Rechtssicherheit im Blick behalten. Und wenn man das tut, dann gibt es sehr wohl einen Verweisungszusammenhang zwischen Moral und Recht und zwischen Moralphilosophie und Rechtsethik. Und das gilt insbesondere bei diesem Begriff, um den es ja heute auch im Titel der Veranstaltung geht, bei dem Begriff der Würde. Das ist sowohl eine moralische Leitgröße wie eine rechtliche Leitgröße. Vielleicht ist es einfacher, vor meinem deutschen Hintergrund jedenfalls, vielleicht ein bisschen einfacher, mit der rechtlichen Betrachtung kurz zu beginnen. Die Menschenwürde, das hat der Kollege schon gesagt, hat absoluten Charakter nach dem deutschen Verfassungsverständnis. Sie bildet aber gleichwohl kein Grundrecht im eigentlichen Sinne, sondern wird gewissermaßen als der Grund der Grundrechte angesehen oder bezeichnet. Und die Verfassungsjuristen suchen dann gewissermaßen nach Metaphern auszudrücken, was das denn eigentlich ist, wenn es kein Grundrecht ist, aber dennoch sozusagen bei den Grundrechten steht. Und diese Metaphern sind vielleicht hilfreich. Das heißt zum Beispiel, die Menschenwürde strahle aus oder sie sei die Mitte der Verfassung. Manche sagen auch, es ist eine Art Überschrift. Jedenfalls ist sie nicht sozusagen in dem Katalog mit drin und sie ist herausgehoben als absolut. Das Lebensrecht steht aber in diesem selben Grundgesetz als Artikel 2 und ist dann sozusagen in der Liste der anderen der Grundrechte. Und es ist keineswegs so, dass es der Abwägung entzogen wäre, beziehungsweise es ist keineswegs so, dass dieses Grundrecht auf Leben unbeschränkbar wäre und dass es gar keine Abwägung geben könnte. Das heißt, meines Erachtens ist die Verbindung von Menschenwürde und Lebensschutz nicht so eng, dass es eine schlechthinige Sperre errichten würde gegen jede Zugriffe auf Lebensprozesse. Ja, und das heißt, ich würde sowohl von dieser Situation her gegen den Anwalt sprechen und sagen, die Würde, der sagt, die Würde ist nur ein Prinzip und wie können wir ein Prinzip gegen reale Werte sozusagen hochhalten, als auch gegen die Staatsanwältin, für die gewissermaßen der Würdeschutz automatisch heißt, Lebensschutz in jedem Fall. Und diese Trennung, diese Unterscheidung zwischen Menschenwürde oder Würdeschutz und Lebensschutz scheint mir auch aus moralphilosophischer Perspektive sinnvoll zu sein. Das Leben ist ein fundamentales Gut. Es ist deshalb so wichtig, weil wir Würde nur dann haben können, ja, bei Kant als vernünftige Wesen, als moralische Wesen. Aber Kant weiß eben, moralische Wesen sind meistens Menschen. Und er kann sich das auch anders vorstellen, aber es sind eigentlich Menschen. Und es ist nicht das Leben an sich zu schützen, sondern das Leben gewissermaßen als Fundament der Würde zu schützen. Es kann deshalb auch nicht so ohne weiteres verrechnet werden. Das ist sicher wahr. Aber es gibt dennoch Situationen, in denen abgewogen werden muss. Und ich glaube, dass die deutsche Rechtsgeschichte oder überhaupt auch so etwas kennt, das abgewogen wird. Und ein Beispiel, was mir einfällt, wäre die vitale Indikation zum Schwangerschaftsabbruch. Das heißt, die Situation, wo sozusagen das Lebensrecht der Mutter gegen das Lebensrecht des Fötus steht. Und wenn ich recht erinnere, gab es kein Verfassungsgerichtsurteil in Deutschland, das gesagt hätte, eine Indikationenlösung wäre ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Das heißt, das Verfassungsgericht hat solche Abwägungen von Leben gegen Leben zumindest zugelassen. Wenn auch nicht konkret kommentiert, aber zumindest zugelassen. Und ich glaube, es gibt viele Situationen, in denen wir solche Abwägungen vornehmen müssen. Das deutsche Recht zum Beispiel, um auch bei einem anderen bioethischen Beispiel zu bleiben, erzwingt keine Embryonenadoption. Wir gehen zwar davon aus, dass der Embryo möglicherweise an der Würde partizipiert, aber wir gehen auch davon aus, dass es so etwas gibt wie einen Schutz der Familie, dass es einen Schutz von Müttern gibt, von Frauen gibt. Und das Embryonenschutzgesetz versucht also sozusagen die In-vitro-Fertilisation zuzulassen, möglichst wenige Embryonen dabei überzählig werden zu lassen, aber es erzwingt keine Embryonenadoption. Und wenn man weiterguckt, dann würde ein absoluter Lebensschutz auch verlangen, dass man viel mehr noch Geld in das Gesundheitswesen investieren würde. Wir dürften gar kein Geld eigentlich mehr für Schulen, gar für Universitäten, für den Kepler-Salon, für öffentliche Verkehrsmittel etc. ausgeben, sondern wir müssten alles, möglichst alles in die Gesundheitsversorgung, jedenfalls dann, wenn es um die Rettung von Leben geht, setzen. Aber wie steht's mit dem Fall des Bundeswehrpiloten? Das ist deswegen trotzdem nicht einfach, finde ich. Und als ich das gelesen habe und gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie das denn überhaupt möglich ist, dass man das hier als einen Mordfall versteht. Und von Schirach will das ja offenbar so verstehen, er hätte das ja anders schreiben können. Die erste Gruppe von Gründen, die einen Totschlag zum Mord machen, niedere Motive, scheidet, glaube ich, hier völlig aus. Verdeckung einer Straftat, die dritte Gruppe, scheidet auch völlig aus. Schwieriger schon ist das mit der Heimtücke. Könnte man vielleicht sagen, na ja, das ist kein fairer Kampf, den er mit den Insassen des Personenflugzeuges ausübt, aber nach meinem nicht-juristischen Verständnis ist das auch nicht etwas, was ich als heimtückisch bezeichnen würde. Also ich tue mich sehr schwer. Andererseits ist es natürlich auch nicht so, dass man Opfer einfach gegeneinander aufrechnen könnte. Dass man einfach sagen könnte, unter dem Strich rettet er 169.000 Leben oder so. Das heißt, der Pilot ist insofern selbst ein Opfer, als er in jedem Fall etwas tut, was es eigentlich zu verhindern gilt. Es ist wichtig, zwischen Tun und Unterlassen zu unterscheiden, und es ist sowohl, glaube ich, in der Moral wie im Recht richtig, da unterschiedliche Gewichtungen vorzunehmen, ob wir etwas nur zulassen ob etwas passiert, weil wir es unterlassen, oder ob etwas passiert, weil wir aktiv tätig werden. Aber wir verantworten auch Dinge, die wir durch Unterlassungen zulassen. Das ist ganz sicher so. Der Pilot ist also weder ein moralischer Held, noch ist er nach meiner Auffassung ein moralischer Mörder, sondern er steht in einem Dilemma. Und wenn überhaupt, ist er ein tragischer Held. Ich glaube, in dieser Situation, ich kann das auch, glaube ich, sagen, ich habe so entschieden, kann man ihn, wenn diese Alternative so gestellt wird, wie sie da gestellt wird, nur freisprechen. Aber es bleibt problematisch und es bleibt dabei, dass man sich sozusagen, dass es gute Gründe gibt, warum man sich hin und her gezogen fühlt in seinem Urteil. Anders noch wieder ist es, was kann der Staat tun? Ja? Dürfte er solche Tötungen anordnen? Dürfte er, und darum ging ja das Verfassungsgerichtsurteil, dürfte er in einem Gesetz sozusagen das ermöglichen, dürfte er es vielleicht sogar anordnen, dass solche Maschinen in diesen Situationen abgeschossen werden? Das scheint mir sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass er das darf. Ich glaube auch, dass er da einen gewissen Handlungsspielraum hat. Ich kann mir sozusagen eher Situationen vorstellen, in denen Einzelne dann Konsequenzen ziehen aus einer Entscheidung, die sich für sich getroffen haben, die man als eine Gewissensentscheidung deuten kann, die aber in gewissen Widerstreit mit dem Rechtssystem bleibt. Also da zum Beispiel, dass es kein solches Gesetz gibt, was es erlaubt, abzuschießen, dass aber der Verteidigungsminister das dennoch macht und möglicherweise danach dann sofort zurücktritt. Solche Entscheidungen kann ich mir vorstellen. Sie bleiben alle dilemmatisch, sie bleiben alle schwierig. Das sind, glaube ich, Wege, in denen man Möglichkeiten, in denen man da denken kann. Herzlichen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke sehr. Danke an die beiden Grundsatzstatements. Ich möchte jetzt eine Frage noch an Alfred Rauch stellen. Erstens, soweit ich das weiß, ihr seid ja die erste Theatergruppe, die dieses Stück auch in Österreich bringt. Und es gibt ein paar Momente während der Vorführung oder während des Stücks, die versuchen, diese Problematik des von Terroristen gekapten Flugzeugs, das auf die vollbesetzte Arena losjagt, auf eine andere Ebene zu heben. Diese Idee von einem Zug, der unkontrolliert in einen Bahnhof saust, und es gibt die Möglichkeit, eine Weiche zu stellen, um zu verhindern, dass der Zug mehr Unglück anrichtet. Und das wird verglichen mit einer Situation, wie wäre es, diesen Zug zu stoppen, wenn man von einer Brücke einen Menschen hinunterschmeißt. Kannst du diesen Passus ein bisschen erklären, der uns nämlich auch dann hilft, auf einer anderen Art und Weise die Problematik zu sehen?
Ja, das ist der Passus des Bahnwärtergleichnis. Ich glaube, dass der Herr Professor Birkelbauer das besser erklären kann, weil das ist ja, glaube ich, ein klassisches Beispiel für, dass das in der Juristerei immer wieder vorkommt. Vielleicht können Sie das besser erklären. Das ist
okay. Ich würde sagen, der Perspektive derjenigen, die das auch darstellen und die das reflektieren auf der Bühne.
Naja, für uns ist es so, dass, das ist eine schwierige Frage, weil ich bin der Vorsitzende in diesem Stück und für mich ist es ganz klar, dass in diesem Stück der Angeklagte verurteilt werden müsste. Und ich bin auch von meiner Position als Figur ganz fest davon überzeugt, dass er nach dem Gesetz in Deutschland verurteilt werden müsste. Es gibt allerdings die Möglichkeit, jemanden zu verurteilen, und darauf weist der Vorsitzende auch immer wieder hin. Es gibt die Möglichkeit, jemanden zu verurteilen, aber in der nächsten Instanz könnte er dann freigesprochen werden oder begnadigt werden. Ich glaube, begnadigt muss man in dem Fall sagen, weil die Umstände dazu geführt haben, was wir jetzt schon gehört haben, dieser übergesetzliche Notstand und so weiter, dass die Tat eigentlich nicht zu verurteilen ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass aus dem Rechtsverständnis von Schirach und von dem Stück der Angeklagte verurteilt werden muss.
Kannst du das Beispiel beschreiben mit der
Ich kann das Beispiel, du merkst schon, ich ziehe mich ein bisschen, weil es ist ein Beispiel, das die Staatsanwältin bringt, und im Detail hundertprozentig kann ich das jetzt nicht wiedergeben.
Ungefähr, ja.
Es geht darum, dass, helfen uns mal bitte, es geht darum, dass ein Zug ist unterwegs, kommt zu einer Weiche und an dieser Weiche entscheidet sich, ob er auf eine Gruppe von Menschen zurast oder wenn man die Weiche stellt, kommt auf ein anderes Gleis, und auf diesem Gleis sind nur wenige Personen.
Und die Weiche stellt ein Mensch.
Und diese Weiche stellt ein Mensch. Und dieses Gleichnis, und da ist es, wenn man dieses Gleichnis so nimmt, ist es, glaube ich, für jeden klar, dass man diese Weiche stellen könnte, weil da geht es um das geringere Übel, eine kleinere Gruppe gegen eine größere Gruppe abzurechnen, abzuwägen und die kleinere Gruppe zu opfern, damit man eine größere Gruppe rettet. Das ist Beispiel, wird aber dann später von einer Rechtsgelehrten irgendwie erweitert, indem man sagt, der Zug ist immer noch unterwegs fährt durch eine Brücke durch, und auf dieser Brücke sitzt ein dicker, sehr dicker Mann. Und man weiß, wenn man diesen dicken Mann jetzt hinunterstoßen würde, könnte dieser dicke Mann diesen Zug stoppen. Dieser dicke Mann, Und da wird schon kritischer, weil dann muss man selber Hand anlegen an einen Menschen. Dieser dicke Mann wird sich aber auch, der wird sich nicht freiwillig dort leicht hinunterschmeißen lassen, sondern man müsste diesen Menschen umbringen, töten mit einem Messer oder so. Und dann wird es wirklich kritisch, weil dann muss man selber eine Tat begehen. Und da ist es für viele, wenn man die beiden Fälle vergleicht, ist es für viele klar, dass man das nicht so einfach machen kann. Während die Weiche zu stellen, ist viel einfacher. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig dargestellt habe, aber im etwa, gell?
Vielen herzlichen Dank. Bitte. Danke. Wir danken dir übrigens auch sehr, Alfred, dass du mit uns in Kontakt getreten bist bezüglich dieses Stücks, weil das eine fantastische Gelegenheit ist, auch jetzt mit eurer Theatergruppe und mit dir eine Kooperation zu bilden. Also herzlichen Dank von Seiten des
Kepler-Salons. Bitte gern, das war für uns von Anfang an klar, dass wir da mit dem Kepler-Salon in Kontakt treten werden, weil dieses Stück schreit nach einer Diskussion. Und das ist auch in allen anderen Städten, das wird im Oktober war die Uraufführung dieses Stückes, es wird inzwischen an 35 Theatern gespielt, in ganz Deutschland und in Österreich sind wir die Ersten, aber in ganz Deutschland wird es gespielt und überall, wo das gespielt wird, wird es in Kombination mit Diskussionsveranstaltungen und mit Rahmenveranstaltungen diskutiert, weil es einfach ein unglaubliches Bedürfnis der Menschen, der Besucher gibt, darüber zu diskutieren und wir merken das auch nach den Vorstellungen, wenn immer wir dann rauskommen, gibt es ein unglaubliches Bedürfnis der Besucher, darüber zu diskutieren, weil es den Besucher in einem unglaublichen moralischen Dilemma zurücklässt. Ja. Und die Diskussionen sind teilweise intensiv und heiß und wild, weil die Positionen ganz unterschiedlich sind und jeder natürlich von seiner Position fest überzeugt ist.
Ja. Ich finde es auch einen genialen Schachzug, das im Schwurgerichtssaal zu spielen. Hat es diese Idee schon woanders gegeben? Jetzt bei diesem Stück oder seid ihr die Ersten, die das auf diese Art und Weise machen?
Wir sind die Ersten, die das tatsächlich in einem Gericht spielen. Es hat sich aber angeboten, natürlich, wenn das an einem Theater gespielt wird, bauen die Theater auf den Bühnen einen Schwurgerichtssaal nach. Wir haben kein Theater. Wir müssten da irgendwie um viel Geld irgendwie was organisieren. Und das ist auch unser Konzept, dass wir mit unseren Stücken immer dorthin gehen, wo es einen Connex zum Inhalt des Stückes gibt und da war es irgendwie naheliegend, dass wir das versuchen, nachdem es eine Gerichtsverhandlung ist, dass wir das auch in einem Gericht spiegeln. Und das Landesgericht war ein sehr offener, sehr bereitwilliger Partner.
Übrigens, ich habe auch für schuldig gesprochen. Das ist zur Ergänzung.
Vielleicht darf ich das ergänzen. Bis jetzt, wir haben 3 Vorstellungen gehabt und eine Einspielvorstellung, also insgesamt 4. Es gab 4-mal einen Freispruch, wobei die Tendenz zum schuldig immer größer wird. Also der Abstand zwischen schuldig und unschuldig wird immer enger. Bei der letzten Vorstellung waren es 68 für unschuldig und 65 für schuldig. Also das wird immer, wenn die Tendenz so weitergeht, wird in den nächsten Vorstellungen irgendein Schuldspruch gefällt werden müssen.
Ich blicke jetzt einmal ins Publikum. Gibt es Fragen, damit man die Fragenrunde eröffnet? Ja.
Also ich möchte gleich dazu sagen, dass der Pilot ja nicht die Passagiere getötet hat und die Stadionbesucher gerettet hat. Und hätte er es nicht getan, hätte er die Passagiere gerettet, weil die Passagiere würden ja, wenn sie ins Stadion stürzen, sowieso sterben. Er hat also nur Menschen gerettet. Außerdem hat er vielleicht sogar noch mehr Menschen gerettet, als im Stadion sind, weil wenn der Anschlag gelingt, ist es ein wesentlich größeres Motiv für andere, ebenfalls so etwas zu tun, wie wenn er eben nicht gelingt. Also meiner Ansicht nach hat er mindestens alle Menschen im Stadion gerettet und wahrscheinlich noch mehr. Und für mich also wäre ein Schuldspruch mindestens Entscheidungsgrund.
Andere Statements? Bitte.
Für mich wäre von Interesse zu erfahren, warum die Räumung des Stadions nicht so stark in den Vordergrund gerückt worden ist.
Das ist eine Frage, die wir uns natürlich auch sehr intensiv gestellt haben. Jeder normal denkende Mensch würde sofort, wenn so ein Anschlag publik wird, das Stadion räumen lassen. Wir wissen da wirklich keine Antwort darauf. Wir glauben, dass es ein dramaturgischer Schachzug von Schirach ist, um die Problematik ein bisschen zu verschärfen. Weil natürlich würde das Stadion sofort geräumt werden. Ein zweites Argument wäre eventuell, dass in diesem Führungszentrum, das da in Deutschland über diese Flugabwehr bestimmt, dass dort interne geheime, mehr oder weniger geheime Verabredung ist unter den Piloten, unter den Führungsleuten, dass in so einem Fall natürlich die Piloten die Maschine abschießen würden. Deswegen ist die Frage, hat niemand von denen wirklich daran gedacht. Es ist auch so, dass, das wird auch im Stück ganz klar erklärt, die Entscheidung, das Stadion zu räumen, wurde von niemandem, der in diesem Stück beteiligt ist, da wäre niemand dafür verantwortlich gewesen. Also das müsste man in einem anderen Prozess auf einer anderen Stelle klären. In dem Prozess geht es darum, ob der Pilot schießen durfte oder nicht, ob er das Recht gehabt hat. Die Räumung des Stadions ist, glaube ich, ein dramaturgischer Schachzug von Schirach. Du schüttelst den Kopf.
Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, das ist ganz bewusst so gewesen, weil das, wenn man es auch dramaturgisch sich anschaut, da macht nämlich die Staatsanwältin eine ganz interessante Wendung. Ja, sie ist zunächst eher die, die ihn anklagt, und dann bringt nämlich interessanterweise nicht der Verteidiger dieses Argument im Spiel, man hätte ja das Stadion räumen können, sondern die Staatsanwältin. Also die ist mustergültig objektiv, weil sie auf einmal Partei ergreift. Ja. Ich glaube, der Hintergrund ist ein bisschen diffiziler. Wir haben nämlich das Thema noch nicht angesprochen. Nämlich die subtile Botschaft ist, der Soldat handelt ja entgegen der Weisung. Und diese Thematik, die kommt irgendwie im Stück auch zu kurz. Nämlich bin mir nicht sicher, wie entschied, ob nicht für einige, die schuldig sprechen, genau das Argument ist, er hat ja gegen die Weisung gehandelt. Die haben ihm das untersagt. Und dadurch diesen Effekt mit dem Stadionräumen wird eigentlich die Weisung unter Anführungszeichen Frage gestellt, weil die alle gewusst haben, der wird schießen. Das heißt, formal am Papier haben wir zwar die Weisung aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, aber eine Weisung mit Augenzwinkern. Und ich glaube, genau dieses Augenzwinkern kommt durch dieses Argument hinein. Also er wusste zwar, er darf nicht, aber indirekt wusste er, ganz so dagegen sind sie nicht. Da geht es um die Thematik der Verantwortungsteilung, die letztlich dann aber nicht endgültig ausgeführt wird. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum das reinkommt, um die Weisung in Frage zu stellen. Dass sie nicht ganz so ernst gemeint war, wie sie formal rübergekommen ist von oben.
Wir sind auch der Meinung, dass natürlich in diesem Führungszentrum die Meinung ganz klar war, das muss man abschießen, da muss geschossen werden. Die sind alle gegen diese Änderung des Gesetzes damals. Ganz eindeutig gewesen.
Keine Fragen? Doch, da hinten. Der junge Herr.
Grüß Sie. ich habe letztens im philosophischen, in Sternstunde Philosophie im SRF vom Richard David Brecht genau das Beispiel gehört. Hat mich auch sehr erstaunt, dass es jetzt also mit diesem Gleis. Und da hat er auch noch angesprochen, dass es auch die Möglichkeit gibt, er hat unterschiedliche Philosophen zitiert, die dir das erklärt haben, und die haben dann auch gesagt, es ist auch eine Möglichkeit, dass das unerheblich ist, ob das in die große Menschenmenge fährt oder man das Gleis betätigt und dann in das Kleine hineinfährt, weil das einzelne Leben an sich ist wertvoll genug. Es gibt keine Erhöhung mehr des einzelnen Lebens. Und wenn jetzt eine Menschenmenge dort ist, gibt's keine Steigerung mehr des wertvollen Lebens. Es ist unerheblich. Auch eine interessante Möglichkeit.
Aber das stimmt nicht ganz. Also Herr Rauch hat zu Recht gesagt, Sie haben das gesagt, das Beispiel ist aus der deutschen Rechtsdiskussion. Es ist aber dann in der analytischen Philosophie aufgegriffen worden. Und der Erste, die es aufgegriffen hat, war Philippa Foot. Und ihr geht es darum, zu sagen, die Intuition, die wir haben, ist richtig. Ja, also sie diskutiert eigentlich gar nicht darum, ob die Intuition, die Weiche zu verstellen, korrekt ist oder nicht, sondern sie überlegt nur, was kann man aus diesem Beispiel sozusagen verallgemeinern und auf welche zusätzlichen Annahmen kann man von daher kommen, können wir, das ist der Kontext, in dem sie das aufbringen, können wir von daher sagen, das Prinzip der Doppelwirkung, dass wir also unterscheiden zwischen Handlungen, die wir zwar, dass wir unterscheiden zwischen intendierten Handlungen und Handlungen und Umständen, die wir in Kauf nehmen, kann man dadurch begründen. Sie will das nicht begründen, aber das Beispiel ist für sie ohne Zweifel. Es ist richtig, nach einer Auffassung von Philippa Foot, dass wir so abwägen würden. Und die Komplizierung, die in dem Philippa Foot wird nicht zitiert von Schirach, sondern Judith Thompson wird zitiert, die Komplikation mitgebracht hat und gesagt hat, aber wenn man so denkt, dann würde man es auch zulassen, dass der dicke Mann auf die Gleise gestoßen wird. Und auch da ist sozusagen die Intention klar, das würde keiner tun. Ja? Also beide, Philippa Foot und Frau Thompson, würden sagen, die Intentionen sind jeweils richtig da. Und von Schirach schließt daraus, dass wir allgemein sozusagen solche Abwägungen nicht vornehmen können, weil das Verrechnungen wären. Ich würde sagen, Abwägungen sind unter Umständen unvermeidbar in bestimmten Situationen. Wir dürfen sie nicht so vornehmen, dass wir einfach aufrechnen. Es ist also nicht einfach so, dass man bei einer bestimmten Zahl ein bestimmtes Ergebnis hat. Aber es gibt Situationen, man kann es ja nochmal verschärfen. Nehmen wir sozusagen die James-Bond-Situation. Dr. No gegen die Welt sozusagen. Ist es legitim, Dr. No in das Haifischbecken zu werfen, bevor auf den Knopf gedrückt wird, der die Welt dann zerstört? Ich denke, vielleicht ist es nicht legitim, aber es wäre dann doch auf jeden Fall entschuldbar. Und solche Möglichkeiten haben wir in der Moral natürlich, dass man nicht nur zwischen verboten und erlaubt unterscheidet oder zwischen verboten und geboten unterscheidet, sondern dass man dann auch mal erlaubt und entschuldbar etc. einzieht. Und das ist hier, glaube ich, die Schwierigkeit. Deswegen sind die Theaterzuschauer ja auch so hin und her gerissen. Es gibt keine vermittelnde Lösung, die von Schirach zulässt. Die Dramaturgie ist so, dass wir sozusagen, dass der dritte Weg gewissermaßen völlig verstellt ist. Ja? Wir müssen sozusagen akzeptieren, er ist kein Krimineller, aber er muss als Krimineller verurteilt werden. Und das möchte ich nicht. Ja.
Ich wollte nur kurz ergänzen, weil dann auch bei diesen ganzen Gedankenexperimenten, die da immer eingeworfen wird, dann gesagt wird, also man stellt diese Frage in den Raum, die Menschen geben eine Antwort, aber diese Antwort ist nur, was würde ich tun? Nur, wenn er dann in der Situation ist, dann muss er ganz anders handeln, weil er vielleicht schnell handeln muss, er steht unter Stress, und wenn man ihm nur das Gedankenexperiment auf dem Teller serviert, dann hat er ja Zeit zum Nachdenken, in Ruhe. Das ist eigentlich was Unterschiedliches. Ja.
Mich noch kurz auf zu diesen Beispielen, die gekommen sind. Die werden ja eigentlich seit mehr als 2000 Jahren letztendlich diskutiert. Es geht zurück auf den griechischen Philosophen Karneades, der berühmte Karneades-Fall. Ich glaube, er kommt auch in einer Urteilsvariante vor. Da ging es darum, dass zwei im Mittelmeer Schiffbruch erleiden und sie hängen an einer Holzplanke. Und sie wissen genau, diese Holzplanke trägt beide eine relativ kurze Zeit. Eine Person würde sie länger tragen. Und wenn man sich ja bei den griechischen Philosophen vorstellt, die diskutieren das, ja. So, wer opfert sich für den anderen? Und nachdem niemand bereit ist, sich für den anderen zu opfern, entscheiden sie sich für das Recht der Stärkeren und der eine bringt den anderen um sein Leben zu retten. Ja, das ist dieser Karneades-Fall. Und da die Frage, machen wir diesem Menschen einen Vorwurf? Ich meine, das, was Sie angesprochen haben, die Tat ist und bleibt Unrecht, auch nach unserem Rechtssystem, weil ich mit rechtfertigendem Notstand nie Leben gegen Leben ausüben darf. Aber wie hätte ein rechtstreuer Dritter, das heißt jemand, der eigentlich mit der Rechtsordnung bei uns verbunden ist, in der Situation gehandelt? Das ist unser österreichischer Zugang und man kann es auf den Punkt bringen, das ist ein rechtstreuer Mensch und kein Heiliger. Also der ist nicht gezwungen, die linke Backe hinzuhalten, sondern er ist ein Mensch. Und aufgrund dieser Menschlichkeit mache ich ihm keinen Vorwurf, wenn er so reagiert. Das ist eigentlich meines Erachtens ein sehr pragmatischer und auch ein sehr menschenfreundlicher Zugang, den unsere Rechtsordnung hat. Es geht letztlich um dieses persönliche Naheverhältnis. Und um das Stück von Schirach zurückzukommen, es kommt ja dann zu dieser Frage, wie hätten Sie gehandelt zum Piloten, wenn Ihre Frau im Flugzeug gewesen wäre? Ja? Und auf einmal wird er betroffen. Also wenn man einmal das so abwägt, dann würde ihm niemand, wenn man den Fall umdrehte, wenn er den Schießbefehl gehabt hätte, einen Vorwurf machen können, wenn er nicht geschossen hätte, weil er seine Frau nicht opfern wollte. Man könnte das Gedankenexperiment weiterspielen. Wie hätten Sie reagiert, wenn Ihre Frau und Ihr Kind im Stadion gewesen wären? Und auf einmal war er klar, naja, wenn er dann das Flugzeug abgeschossen hätte, um seine Familie zu retten, würde ihm niemand einen Vorwurf machen. Warum im Stück das relativ offen bleibt? Weil eigentlich die Motive, warum er es tut, aus meiner Sicht kaum herauskommen. Er sagt zwar irgendwo, ich konnte nicht anders, vielleicht ein Indiz, mein Gewissen hat es nicht zugelassen, es kommt aber sehr schwach. Wenn er sagen würde, ich habe mir vorgestellt, was das heißen würde, wie tausende Menschen im Stadion jetzt ganz grausam krepieren werden, wenn das Flugzeug explodiert und die alle verbrennt. Ich konnte nicht anders. Wenn diese Motivation gekommen wäre, wäre es rechtlich ganz klar aufgrund der Motivation ein Freispruch gewesen. Und ich glaube auch, dass die Freisprüche stärker ausfallen würden. Weil es geht genau um diese Nachvollziehbarkeit, diese menschliche Nachvollziehbarkeit dieser Gefühle. Das ist genau der Punkt. Und insofern glaube ich, dass wir in Österreich eine letztlich sehr gute Rechtsordnung haben, die von niemandem ein heiliges Verhalten erwartet, sondern letztlich damit zufrieden gibt, wenn er menschlich aufgrund unserer Wertordnung verbunden handelt. Also ich glaube, das ist ein sehr menschlicher Zugang. Vielleicht auch der Unterschied zwischen der österreichischen und deutschen Strafgesetzbuch. Da merkt man, unseres ist vom Geist der 68er Bewegung getragen. Ist nicht ganz, ja, es ist so 1975, das war die Folgen. Da war man schon ein bisschen liberaler als in den, glaube ich, 30er Jahren, auf denen das deutsche Strafgesetzbuch beruht.
Fragen? Bitte.
Meine Frage geht jetzt an den Fredi, weil ich annehme, dass er das weiß. Bei den Aufführungen in Deutschland, wie ist denn da die Tendenz der Abstimmungen? Wenn es wirklich so ein unterschiedliches Rechtsempfinden gibt, wird das ja wohl einen Einfluss haben, denke ich.
Es gibt, wie gesagt, diese Homepage, wo man alle 35 oder 36 Spielstätten einsehen kann und wo man die Abstimmungsergebnisse alle einsehen kann. Gesamtdeutschland oder gesamtdeutschsprachiger Raum gibt's eine Tendenz zum Freispruch. 59% bis jetzt haben den Piloten freigesprochen, der Rest hat ihn verurteilt. Wobei es da ganz unterschiedliche Städte gibt, die ganz unterschiedlich reagieren. Zum Beispiel Dresden, aus einem interessanten Grund, hat von 6 Vorstellungen 4-mal eine Verurteilung zustande gebracht. Das ist ganz außergewöhnlich, das gibt es eigentlich in keiner anderen Stadt. Jetzt kann man natürlich fragen, warum gerade Dresden? Liegt es an der Aufführung? Liegt es an der Region? Liegt es an den Menschen dort? Liegt es an der politischen Situation dort? Das wissen wir jetzt nicht, da kann man jetzt viel drüber diskutieren. Es ist auf jeden Fall interessant.
Wer möchte was dazu sagen?
Bitte. Ich hätte jetzt noch eine Frage zu dieser Weisung. Ich kenne das Stück nicht. Ich hätte geglaubt, dass in einer Jobbeschreibung von einem Kampfpiloten drinnen steht, dass er, wenn ein Flugzeug nicht auf Funksprüche reagiert, wenn es gekapert ist, dass das so und so abgeschossen wird. Und meine Frage ist, hätte jetzt der Kampfpilot die Weisung, also wenn die Weisung jetzt zugewiesen wäre, ich formuliere es anders. hätten die Politiker oder die, die dahinter gestanden sind, hinter diese Weisung nicht zu schießen und das Flugzeug wäre in das Stadion geflogen, hätte man die irgendwie belangen können dann?
Das ist eine Grundsatzfrage, wie man mit Weisungen umgeht. Ja. Der Hintergrund in dem Stück war, dass es zunächst ein Gesetz gegeben hat in Deutschland, das es erlaubt hätte, in solchen Fällen einen Schießbefehl zu geben. Und dieses Gesetz wurde vom deutschen Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig aufgehoben, weil es gegen die Menschenwürde verstoßen hätte. Das heißt, ein Politiker, der eine gegenteilige Weisung gegeben hätte, hätte rechtswidrig gehandelt und wäre mit in der Verantwortung gewesen, während ihm für das Nichtstun mit Sicherheit nichts passiert wäre. Ich meine, das wurde nämlich heute schon angesprochen, nämlich auch dieses Unterlassen. Wenn es natürlich keine Verpflichtung zum Tun gibt, sondern sogar ein Verbot, das abzuschießen, könnte man ihn nicht wegen Unterlassens belangen. Ich möchte aber noch die Kehrseite bringen. Was wäre gewesen, wenn der Pilot denn die Weisung bekommen hätte, abzuschießen, es aber nicht übers Herz gebracht hätte. Nämlich zu der Grundsatzfrage, wie viel Verantwortung trage ich dennoch, wenn ich auf Weisung handle? Wovon entschuldigt die Weisung? Ja, und das ist, man geht immer davon aus, dass letztlich, immer das, was du angesprochen hast mit dem Gewissen, dass ich jemanden wohl keinen Vorwurf machen kann, wenn aus Gewissensgründen die Weisung nicht befolgt. Ja. Davon geht man aus. Wobei auf der anderen Seite, auch die Kehrseite, Handeln auf Weisung entschuldigt vielfach nicht, wenn man davon ausgehen kann, dass die Weisung irgendwo rechtswidrig oder grenzwertig rechtswidrig gewesen wäre. Also man kann sich nicht damit entschuldigen. Man denke an die Geschichte, ich habe ja nur die Befehle befolgt. Das haben wir aus der Geschichte gelernt, dass nicht ein blinder Gehorsam gefordert ist, sondern im Gegenteil, der blinde Gehorsam nicht vor der Verantwortung befreit. Diese Thematik kommt ein Stück eigentlich überhaupt nicht vor. Nämlich nur, es schwingt subtil mit, es gab die gegenteilige Weisung und er hat gegen die Weisung gehandelt und darum trifft ihn ein Vorwurf. Aber überhaupt, wie man mit Weisungen umgeht, mit Befehlen, das wird nicht angesprochen. Vielleicht, weil es den Rahmen des Stückes auch sprengen würde. Aber das ist ein Grundsatzproblem, gerade wenn man in die Geschichte denkt.
Ich habe eher gemeint, die Weisungsgeber belangen.
Die Weisungsgeber kann man in dem Sinn nicht belangen, weil das Gesetz ihnen verbietet, diese Weisung zu geben. Und wenn das Gesetz, das vom Verfassungsgericht auch so interpretiert wurde, als verfassungskonform gesehen wird, kann man niemanden einen Vorwurf machen, wenn er genau entsprechend den Gesetzen handelt. Das war eben diese Thematik.
Man könnte das Stück hier natürlich umschreiben. Ne? Man könnte an der Stelle natürlich sich die Situation vorstellen, dass der Bundesverteidigungsminister wird gefragt, während des Fluges wird gefragt und äußert sich nicht, also gibt jedenfalls den Befehl nicht. Ne? Wäre ein ganz anderes Stück nochmal, wenn der Bundesverteidigungsminister in dem Fall sozusagen den Abschussbefehl gegeben hätte. Dann hätte von Schirach das so gar nicht geschrieben. Ich glaube auch nicht, dass es zu dem Prozess so gekommen wäre. Da würde ich jedenfalls von ausgehen, dass es dann anders gewesen wäre. Aber eine klassische Situation, wo man dann sozusagen so einen Befehl gibt und dann zurücktritt, wie ich glaube, ja.
Frage? Ja, hier bitte.
Grüß Gott, ich habe den Eindruck, dass das Stück eigentlich sozusagen entdramatisiert, also dass sozusagen die Moral ganz möglichst nüchtern daherkommt. Das heißt, das wären diese Szenarien, was wäre, wenn das Flugzeug da abstürzt oder was wäre, wenn meine Frau drin säße. Also diese emotionale Verbundenheit mit dem Geschehen, also ich habe das Stück nicht gesehen, aber es scheint mir, das wird eher zurückgenommen. Das führt mir eigentlich zu der Frage, wie abstrakt kann eine Situation sein, damit sie moralisch bewertbar ist? Oder wenn man jetzt sozusagen in so Moral- oder Ethikkommissionen sitzt, ist dann ein Wettstreit der dramatischsten Geschichte zur jeweiligen Sache oder wie kann man das überhaupt klären?
Wer möchte antworten?
Ja, ich glaube, der Grund, warum man die Emotionen aus dem Stück herausgenommen hat, weil es die Lösung sonst zu einfach wäre. Es ist ja, glaube ich, genau die Dramaturgie, die damit spielt. Nämlich immer dann, wenn man das Gefühl hat, jetzt hat man sich entschieden, da kommt auf einmal ein Gegenargument. Ja? Auf einmal taucht im Stück die Frau eines Getöteten auf und schildert ihre Situation. Und auf einmal merkt man, wie sie darunter leidet. Und es stellt nämlich die Frage, dass auch zuvor hin, na, das Flugzeug wäre ja sowieso abgestürzt. Das war noch einer Zeit, bevor dieser German Wings Absturz war. Da wusste man noch nicht, dass es keine Chance gibt, die Tür zur Pilotenkanzel von innen zu öffnen, weil nämlich im Stück davon die Rede ist, dass sie eben durch ein SMS von ihrem Mann die Nachricht hatte, sie versuchen, die Tür zum Cockpit aufzubrechen, um den Entführer zu überwältigen. Das heißt, es hätte vielleicht auch von den Insassen, wir wissen es halt nicht, der Annahme im Stück, der Absturz ins Stadion verhindert werden können. Ja. Und das ist quasi, womit auch das Stück spielt, die waren noch nicht hundertprozentig dem Tod geweiht, sondern vielleicht so eine 50-50 Chance, das Steuer herumzureißen. Wenn es klar ist, die haben keine Chance, also das war noch vor German Wings, jetzt weiß man, die kriegen das nie auf, ja, dann wäre auch vielleicht die Situation einfacher zu argumentieren, ich habe quasi den Tod geweihten Menschen ein bisschen vorzeitig getötet, sie wären ohnehin kurze Zeit später gestorben, man würde sich leichter tun bei dieser Argumentation. Ja. Also das Stück versucht sehr geschickt zu argumentieren, immer wieder von den Emotionen wegzukommen, zur Grundfrage, darf ich irgendwie Leben gegen Leben abwägen, darf ich eine Vielzahl gegen wenige Leben abwägen, um einfach diese Rechtsfrage zu stellen, wie absolut ist diese Würde des Menschen, wie absolut ist dieses menschliche Leben. Und auch die Situation, die geschildert wurde mit dem dicken Mann, der dem Zug, vor den Zug geworfen wird, das beeindruckt einfach. Wenn man das liest, denkt man, also ich könnte das nicht antun, diesem armen Menschen, da kann er nichts dafür. Aber offenbar haben wir kein Problem, eine Rakete fernzusteuern, wenn wir denen nicht in die Augen schauen müssen, die wir jetzt töten. Ein Phänomen, den man von Computerspielen kennt. Ja, das ist einfach irgendwo ein technischer Prozess, wo wir die Menschen nicht sehen. Wir leiten, der Weichensteller leitet den Zug von der Weiche um. Er kann erahnen, was kurz drauf passiert, aber er muss nicht in die Augen der Menschen schauen, die er tötet. Wir haben, glaube ich, in unserem Naturell drinnen eine gewisse Respekt vor dem Menschen, auch eine Scheu, einen anderen Menschen weh zu tun, ihn zu töten. Darum ist es so wichtig, jemanden anzuschauen, weil hier einfach diese Beziehung stattfindet, die eben durch das anonyme Töten beim Flugzeug verloren geht. Und das kommt meines Erachtens durch das Beispiel mit dem dicken Mann sehr, sehr gut heraus. Es kommt nicht unmittelbar darauf an, dass ich Hand anlegen muss. Das habe ich auch in meinem Beispiel in dem Karneades-Fall. Wenn es um das eigene Leben geht, das zu retten, da ist es durchaus nachvollziehbar, dass ich Hand anlegen kann, sondern eher wirklich, da ist ein quasi Unschuldiger, der will mir gar nichts Böses und den töte ich jetzt, um andere Menschen zu retten. Also da kommt eine ganz andere Tötungshemmung bei uns durch und ich glaube, das wollte auch das Beispiel sehr gut, trifft es auch emotional in dem Sinn sehr gut.
Das Stück bringt sowohl Emotionen als auch Leidenschaft und an Stellen, wo man es nicht unbedingt erwartet und in Weisen, wie man es nicht unbedingt erwartet. Die Nebenklägerin kommt eigentlich gar nicht sehr pathetisch daher, sondern erzeugt ein starkes Mitgefühl bei den Zuhörern, weil sie nach dem Handy fragt. Sie möchte das Handy zurückhaben und ihre wichtige Schlussfrage ist, sie möchte das Handy zurückhaben und das ist der Moment, glaube ich, wo man als Zuschauer am meisten gepackt ist, gar nicht, weil sozusagen mit so leidenschaftlichen großen Worten gesprochen wird, sondern weil das so eine aufs Kleine heruntergebrochene, aber sehr, sehr gut nachvollziehbare Situation ist.
Das Handy, wo die letzte SMS des Mannes kommt.
Genau.
Ja. Das Handy des Mannes.
Sie möchte das Handy des Mannes zurückhaben, auf dem die Nachricht gespeichert ist. Das möchte sie haben, um sich zu erinnern. Und das ist immer noch... Das darf der Richter noch nicht herausgeben, weil der Prozess, die Prozessakte noch nicht geschlossen ist.
Sie in einer großen Halle war, wo Schuhe gelegen sind, persönliche Gegenstände und wo sie auch einzelne Dinge wiedererkannt
hat. Also das ist hochemotional, wird aber in einer ganz schlichten, sozusagen ganz handgreiflichen Weise dargestellt. Emotional und pathetisch wird es, wenn die Staatsanwältin über das Rechtssystem spricht, interessanterweise. Ja, das am meisten Pathos in diesem Stück ist sozusagen auf der Seite der Jurisprudenz, wenn man so will, des Rechtssystems als solchen, vor dem wir Achtung haben sollen. Da ist auch was dran, dass wir Achtung vor dem Recht haben sollen, aber ich habe in meinen Ausführungen so ein bisschen schon anzudeuten versucht, dass das Recht, die Achtung vor dem Recht allein vielleicht noch nicht genug trägt, sondern dass wir dann auch nochmal sozusagen einen moralischen Letztgrund haben müssen, dass das, was Recht ist, auch als moralisch gut anerkannt wird oder was im Kern Recht ist, als moralisch gut anerkannt wird. Aber da, also es ist schon leidenschaftlich. Und die andere Frage ist natürlich sozusagen, wer gewinnt den moralischen Streit? Derjenige, der am pathetischsten operiert oder derjenige, der... Und da würde ich sagen, es geht schon darum, um den Austausch von Gründen in moralischen Auseinandersetzungen wie in rechtlichen Auseinandersetzungen. Dass Mitleid dabei eine Rolle spielen kann, dass die Berücksichtigung von mitleidsfähigen Wesen eine Rolle spielt, etc., ist klar, aber es geht immer um den Austausch von Gründen. Und ich glaube, auch in Ethikkommissionen ist das so.
Bitte. Sie kriegen mein Mikrofon. Sie ist schneller.
Ich komme zurück auf Ihren Fall mit der Distanz zur Tat. Wenn ich heute lese in der Zeitung, Obama hat erklärt, der Taliban-Führer sowieso ist von einer Drohne getötet worden. Also auf Distanz hat man überhaupt keine Hemmungen mehr, irgendjemand Unrecht oder überhaupt Unrecht zu begehen. Und ich weiß nicht, wie stehen Sie zu diesem, das ist ja eigentlich, man bekämpft Unrecht wieder mit Unrecht, ja. Also ich sehe auch keinen pragmatischen Ansatz, weil einen Führer ersetzt man sehr schnell wieder. Ja? Also ich sehe das wirklich außerhalb jeder Rechtsordnung. Danke.
Danke sehr.
Ja, ich meine, wir versuchen es halt irgendwo insofern diplomatisch zu lösen, dass wir sagen, es ist und bleibt Unrecht. Das ist auch für die Gesellschaft wichtig, wenn so etwas passiert, dann ist es nicht recht, was passiert ist. Aber es wird versuchen, die Frage zu trennen, ob wir jemanden einen Schuldvorwurf zu machen. Und das haben wir in vielen Fällen. Wenn jemand einen anderen aus Notwehr tötet, ja, dann haben wir Situationen, wo wir sagen, die Tat ist kein Unrecht mehr, weil er gerechtfertigt ist durch den Notwehr. Das ist ein sogenannter Rechtfertigungsgrund. Das muss man unterscheiden von diesen Schuldausschließungsgründen, wo das Unrecht nach wie vor gegeben ist, aber wir uns eben zurücknehmen und sagen, die Rechtsordnung verliert nicht ihre Glaubwürdigkeit, denn wir geben diese Unrechtscharakterisierung nicht auf. Es ist nicht okay, aber dem konkreten Menschen machen wir die Tat nicht zum Vorwurf. Ja? Es ist an sich ein sehr diplomatischer Zugang. Nur, wo Sie völlig recht haben, wir wissen auch aus der gesamten Prävention von Kriminalität, dass eigentlich das entscheidendste Element Beziehung ist. Ja, wir wissen jetzt zum Beispiel, dass die effizienteste, bei Jugendlichen, die effizienteste Strategie, Kriminalität zu verhindern, das beginnt schon beim Ladendiebstahl, die Beziehung ist. Das heißt, in Geschäften, wo jemand die Verkäuferin kennt, ja, das war früher so, wird weniger gestohlen, weil es nicht anonym ist. Nicht nur, weil ich Angst habe, dass ich erkannt werde, sondern weil ich auch sehe, dass ich vielleicht einen Menschen bestelle, als eine Supermarktkette. Ja, das sind so verschiedene Mechanismen, die wir in dem Sinn haben. Und die Distanz, und wir wissen aber auch auf der anderen Seite, die effizienteste Möglichkeit, Rechtsbewusstsein zu erzeugen, ist Beziehung. Ein System, mit dem die Bewährungshilfe seit Jahrzehnten arbeitet, das knüpft genau dort an. Da müsste man vielfach ansetzen, um genau diese Distanz zu überwinden. Beziehung und auch, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber es hat sich ja in Österreich in den letzten 25 Jahren diese Lösung von Strafverfahren am runden Tisch im Rahmen eines Tatausgleichs durchgesetzt, wo es genau darum geht, dass Täter und Opfer sozusagen von Angesicht zu Angesicht schildern können, wie es ihnen geht, wie es ihnen ergangen ist durch die Tat, wie es ihnen jetzt geht. Und das kann viel mehr ein Umdenken bewirken durch die Beziehung, die entsteht. Also das zieht sich wie ein roter Faden durch sehr viele Felder der Kriminalität.
Hm. Glauben Sie nicht, dass dann die Terroristen und die Guten auf der, wenn sie sich zusammensetzen, doch etwas herausfinden?
Naja, wer hat Unrecht? Das ist eine gute Frage. Ja, natürlich, aus Sicht
aus Sicht der Taliban ist klar Amerika im Unrecht. Ja. Es tötet ja in dem Sinn unschuldige Menschen. Es kommt traditionell auch hier heraus bei verschiedenen terroristischen Aktivitäten, die genau sagen, wir zahlen euch das heim, was ihr in unserem Volk schon seit Jahrzehnten macht. Also wo es einfach ein anderes Unrechtsbewusstsein ist. Da wäre mitunter ein runder Tisch im Großen gefragt. Diplomatische Beziehungen, Friedensverhandlungen sollen den Boden dafür aufbereiten. Es ist halt ungeheuer schwierig. Man darf auch beim kleinen, unter Anführungszeichen, Tatus gleich unten Tisch nicht sozialromantisch sein. Es gibt keine hundertprozentige Erfolgsquote, aber das soll uns nicht dazu ermuntern, den Level einfach aufzugeben, sondern wir sollen es und müssen es in dem Sinn ganz, ganz wichtig versuchen.
Danke. Bitte, ich mache es wieder von hier.
Ich habe mir gerade überlegt, wie es sein könnte, wenn ich die Zahl 70.000 herunterbreche auf 1.000, auf 500, 400, etwa in der gleichen Zahl der Personen im Flugzeug oder noch weniger. Wie würde da die Verschuldensfrage des Piloten aussehen, wie die moralische Rechtfertigung? Weil ja gar nicht sicher wäre, dass durch diesen Abschuss und Absturz genau die Zahl, die im Stadion ist, genau diese getötet würde. Vielleicht würden ein paar überbleiben. Wie würden da die Geschworenen oder die Beurteiler da handeln? Das würde mich interessieren.
Es ist sicher eine Art dramaturgisches Argument, dass man genau eine Relation festlegt. Wir haben ungefähr, glaube ich, 150 zu 70.000, wo man sagt, das klafft schon so weit auseinander. Es ist halt ein Versuch, diese Motivation des Piloten darzustellen. Er kann es nicht verantworten, dass so und so viele sterben, so und so viele Tausend. Ob es jetzt 10.000 oder 70.000 sind, macht im Prinzip keinen Unterschied. Nur das Grundsatzidee, wenn Sie an mein Beispiel zurückdenken, dieser Karneades-Fall, da steht es 1:1, wo man sagt, okay, wenn ich selber betroffen bin, ist es mitunter, trifft mich keine Schuld, wenn ich einen einzigen Menschen töte. Wenn ich aber nicht selber betroffen bin, sondern jemand anders, dann sinkt natürlich das Maß der Betroffenheit. Und da versucht man dann mit diesen Relationen zu spielen. Wenn ich sage, ich kann es nicht verantworten, dass jetzt 10 sterben, wenn ich nicht diesen einen töte. Ja. Ich meine, das sind ja auch Fälle, die tagtäglich im Polizeibereich eine nicht minder interessante Diskussion haben, nämlich ist der sogenannte, unter Anführungszeichen, finale Rettungsschuss zulässig. Ja. Es ist ja genau dieselbe Diskussion, darf ich gezielt den Bankräuber mit einem Kopfschuss töten, damit die Geiseln befreit werden? Haben wir auf das Verhältnis 1:3. Die Diskussion wird eigentlich, obwohl es eine ganz ähnliche Problematik ist, kaum geführt. Ja. Eher theoretisch, es ist genau dieselbe Problematik. Ja. Oder wenn man es noch anders spielt, ein Fall, der so nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder diskutiert wurde, sogenannte U-Boot-Fall. Ja. Ein U-Boot wird getroffen und der Kapitän muss entscheiden, wenn er Schotten dicht macht, dann wird ein Großteil der U-Boot-Besatzung gerettet. Nur diejenigen Passagiere, die vorher sind, die sterben jedenfalls. Es ist genau dieselbe Problematik. Darf ich die opfern, um die Besatzung, einen Großteil der Besatzung zu retten? Oder darf ich auch umgekehrt, darf ich 10 opfern, um 2 zu retten, wo ich selbst dabei bin? Das kann man in allen Relationen spielen. Das Entscheidende ist, es geht um die Motivation und immer um die Frage, Unrecht ist und bleibt es. Weil das nie eine Tat rechtfertigen kann. Aber mache ich jemanden, der das tut, einen Vorwurf? Und wenn Sie an einen relativ jungen Fall denken, dieses Kreuzfahrtschiff, das da in Italien untergegangen ist und der Kapitän, der quasi fluchtartig das Schiff verlassen hat, um nicht selber unterzugehen. Natürlich die Devise, ein Kapitän verlässt als letzter das Schiff. Kann man ihm wirklich einen Vorwurf machen, dass er sein Leben gerettet hat? Also da merkt man, die Konstellation begegnet uns tagtäglich. Es ist und bleibt Unrecht, was geschehen ist. Aber es geht um die persönliche Vorwerfbarkeit. Und auch der österreichische Zugang, finde ich den wirklich eigentlich einen sehr vernünftigen. Der Vergleichsmaßstab ist ein Mensch und kein Heiliger. Ja? Die Rechtsordnung darf nichts Unmenschliches oder nichts Übermenschliches fordern. Das unterscheidet uns mitunter von moralischen Sichtweisen und religiösen Sichtweisen. Darum kann das auch nebeneinander bestehen. Ich darf mir als Rechtsordnung, die vom breiten Konsens der Gesellschaft getragen sein muss, nicht dazu hinreißen lassen, Übermenschliches zu fordern. Ich glaube, das ist auch das Menschliche unserer modernen Rechtsordnung, ohne Prinzipien völlig aufzugehen. Also die Wertverbundenheit, die muss man unterstreichen. Aber immer die Frage, wie streng muss ich wirklich vorgehen gegen jemanden, der nicht anders handeln
konnte, unter Anführungszeichen.
Hier ist eine Wortmeldung, ganz hinten.
Zu dem einen Beispiel mit dem Bankräuber. Also da würde ich nicht nach der Zahl gehen, weil ich würde es auch richtig finden, 300 Geiselnehmer zu erschießen, um eine Geisel zu befreien. Weil ein Geiselnehmer, den kann man doch nicht gleich hochschätzen wie einen Unschuldigen.
Sie bringen jetzt das genau auf den Punkt. Das heißt, jemand, der eine Straftat gesetzt hat, um in der Sprache der Diskussion zu bleiben, hat sein Recht auf Menschenwürde verwirkt. Ja. Und dann sind wir genau bei der Problematik, warum ist es dann unzulässig, jemanden, der eine Geisel genommen hat und irgendwo versteckt hat, zu foltern, um das Versteck zu verraten. Ja. Und da haben wir uns in Österreich entschieden zu sagen, die Menschenwürde ist unantastbar, vom Folterverbot gibt es bei uns keine Ausnahme. Da sind wir ganz im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, wo Deutschland zum Teil einen anderen Weg hat und insofern auch offener über die Thematik, an die Thematik herangeht, vielleicht auch vor dem Hintergrund, ein Straftäter hat seine Menschenwürde verwirkt. Nur man muss ja aufpassen bei der Argumentation, wenn er die Menschenwürde verwirkt hat, dann ist auch die Todesstrafe kein Tabu mehr. Warum eigentlich? Ja? Also man macht sich ein sehr gefährliches Tor auf mit dieser Argumentation. Wenn die Menschenwürde unantastbar ist, dann macht es keinen Unterschied, ob er ein Rechtsbrecher ist oder nicht.
Eine Meldung hier. Bitte.
Jetzt fällt mir so ein bisschen die RAF ein, in den 70er, 80er Jahren, ja, wo ja, sag ich mal, die lebenslang bekommen haben und einige sind ja dann irgendwann nach 15 Jahren oder 20 Jahren freigelassen worden und leben ja teilweise unter einem anderen Namen. Und da war das Gleiche. Die Frage, müssen die wirklich lebenslang hinter Gitter oder haben die auch die Chance, freigelassen zu werden? Weil schließlich hat die RAF auch genügend Menschen umgebracht und genug Schaden angerichtet. Also es war damals, sag ich mal, ja, auch schon Ende der 90er Jahre dann plötzlich, sei klar, wie gehen wir, sag ich mal, in Deutschland damit um, ne?
Wollen Sie dazu etwas sagen? Beziehungsweise willst du dazu etwas sagen?
Aber, also, ich glaube, das ist ganz klar. Von, auch wenn das dieser Folterfall diskutiert worden ist, von der Verfassungsordnung her ist das klar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, selbstverständlich, es ist kein Bürgerrecht. Es ist nichts, was man sich durch irgendwie gutes Verhalten verdient, sondern etwas, was angeboren ist, ganz klar. Und das ist eine tiefe geschichtliche Einsicht, die aus den vielen Verletzungen der Menschenwürde entstanden ist. Und für mich gehören Fragen der Instrumentalisierung, der Folter, der Demütigung etc. dazu. Und das sind auch alles Fälle, wo ich sagen würde, ja, das ist nochmal was anderes sozusagen als ein Leben zu opfern, die Würde in dieser Weise aufs Spiel zu setzen. Ich glaube auch, dass das die Verfassungswissenschaft in Deutschland das eigentlich nicht anders diskutiert. Dass man sich sozusagen in dieser Situation, dieser angespannten Situation, da hat ein Entführer jemanden in seiner Gewalt, dass man versucht gewissermaßen da Wege zu finden etc. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber ich glaube nicht, dass man mit guten Gründen sagen könnte, oder ich bin sicher, man kann nicht mit guten Gründen sagen, er hat seine Würde verwirkt. Denn man erwirkt seine Würde auch gar nicht, sondern die Idee von Würde ist, man hat sie ohnehin als Mensch bzw. als Person. Hm.
Das gilt natürlich für die RAF dann auch. Ja. Auch da hat es Begnadigungen gegeben etc. Und ich glaube, das ist auch ganz in Ordnung.
Vielleicht auch danach.
Keine Reue, ne? Das muss man auch sagen. Ja.
Vielleicht auch danach ganz interessant, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden hat, dass die lebenslange Freiheitsstrafe eine unmenschliche Behandlung ist, wenn es keine Perspektive auf eine vorzeitige Entlassung gibt. Ja? Und das ist genau der Grund, warum man die auch wie alle anderen ausfragen muss, ob sie nicht entlassen werden können, sonst würde man selber
in der lebenslangen Freiheitsstrafe eine menschenunwürdige Behandlung sehen. Also da muss man auch hier von der Argumentation konsequent bleiben. Und ist es auch geblieben, Gott sei Dank.
Eine Frage noch. Es ist schon 2:21.
Das geht sehr schnell. Ich bin ja auch katholischer Theologe und für mich ist völlig klar, das ist jetzt der Reaktion auf dich, dass ich nicht einen Menschen von einem bestimmten Punkt weg her beurteilen kann, ob er Mensch ist oder nicht. Denn ich muss immer fragen nach der Geschichte dieses Menschen von Anfang an. Und jeder Mensch, und ich zum Glück, habe eine bessere Geschichte als mancher andere. Und jeder Mensch gehört gewürdigt, auch mit dem, was ihm versagt worden ist. Und warum er vielleicht zum Verbrecher geworden ist, das muss man alles einbeziehen. Und Gott sei Dank tut das, glaube ich, auch unsere Gerichtsbarkeit. Ich hoffe es.
Ja, das geht noch. Das geht noch.
Ja, kann man denn die Würde grundsätzlich gar nicht verlieren?
Ja, kann man nicht verlieren. Das heißt, sie wird, ich meine, das ist immer so ein Spiel. Das machen auch Luhmann zum Beispiel hat gesagt, die Würde ist antastbar oder so. Das ist aber, es geht ja nicht darum, dass man sozusagen gegen Würdeansprüche verstößt, sondern die Würde als normative Sollgröße kann man nicht verlieren. Ja, so ist das. Das ist der Gedanke dabei. Bitte? Ja. Nein, also das ist natürlich kann man sozusagen verstoßen, es wird pausenlos gegen Würdeansprüche verstoßen und insofern ist auch diese Debatte um Sterbehilfe eine, in der man über Würde sprechen kann, aber es geht doch da nicht darum, dass jemand sich das verdienen müsste oder dass jemand sich besonders gut verhalten müsste oder dass jemand ein besonders lebenswertes Leben führt, um Würdeansprüche zu haben. Hm. Das ist, glaube ich, der Kern dieses normativen Gedankens ist unverlierbar. Hm. Punkt.
Das ist so verschiedene Begrifflichkeit, denke ich, da jetzt einfach gemein. Ja. Aber das Punkt war jetzt, finde ich, so passend gesetzt, weil es auch Usus ist, den Kepler-Salon um 21 Uhr zu beenden. Und ja, und nachdem dieser eine Satz gesagt wurde, lade ich Sie sehr, sehr herzlich ein, die Diskussion entweder hinten fortzuführen oder auch hier fortzuführen. Bitte.
Der Satz ist ganz kurz. Das Theaterstück ist fantastisch. Leider gibt es keine Karten mehr. Es gibt aber eine Alternative, das Buch ist gut lesbar und man kann am Schluss beide Urteile nachlesen, nämlich sowohl für Schuldspruch als auch für Freispruch.
Ja, vielen herzlichen Dank Michael, vielen herzlichen Dank Alois, vielen herzlichen Dank Alfred. Sehr, sehr guten Erfolg und herzlichste Gratulation zum Stück. Ihnen, geschätztes Publikum, danke für die anregende Diskussion, danke für den zahlreichen Besuch. Haben Sie noch einen schönen Abend. Alles Gute.